Um die 100.000 Leute sind gestern nach Glendale in Arizona gekommen, zum Footballstadion, zur Trauerfeier für Charlie Kirk. Auf der Bühne sprechen unter anderem Vizepräsident J.D. Vance, Trumps stellvertretender Stabschef Stephen Miller, Kirks Witwe Erica und auch US-Präsident Donald Trump.
Tonight we speak with Charlie and for Charlie louder than ever.
You thought you could kill Charlie Kirk? You have made him immortal.
The answer to hate is not hate. The answer we know from the gospel is love and always love.
He did not hate his opponents. He wanted the best for them. That's where I disagreed with Charlie. I hate my opponent. And I don't want the best for them. I'm sorry. I am sorry, Erica.
Es war eine Mischung aus Trauerfeier und politischer Kampfansage.
Da ist so viel, oben ist unten, schwarz ist weiß, alles ist völlig verdreht und pervertiert. Und am Ende kommt eben leider raus, diese Entschlossenheit der Trumpisten, diesen Mord an Charlie Kirk zu nutzen als Vorwand und als Anlass, um die Lage weiter zu eskalieren.
Das sagt Historiker Thomas Zimmer. Treibt das Attentat auf Charlie Kirk jetzt die Spaltung in den USA weiter voran? Das fragen wir uns heute.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Ilka Knigge.
Das bin ich, hi, und das hier ist euer täglicher News-Podcast. Jeden Tag eine Nachricht. Hier bei Unboxing News schauen wir uns an, was sie für Einzelne konkret bedeutet und ordnen sie ein. Es ist Donnerstag, der 22. September. Es war eine Trauerfeier mit einem ungewöhnlichen Dresscode. Keine schwarze Kleidung. Wer gestern das State Farm Stadium besucht hat, um an der Trauerfeier für Charlie Kirk teilzunehmen, hatte Rot, Weiß oder Blau an. Die Farben der US-amerikanischen Flagge. Turning Point USA, die Organisation, die Kirk gegründet hatte, hat dazu aufgerufen, das beste Sonntagsoutfit zu tragen, mit einem Touch Patriotismus. Justus Wolters aus dem Unboxing-News-Team hat sich den Livestream der fünfstündigen Veranstaltung angeschaut. Justus, wer war denn gestern alles auf dieser Feier?
Also man kann davon ausgehen, dass der allergrößte Teil der Menschen dort die Republikanische Partei und konservative Werte unterstützt, für die Charlie Kirk ja auch eingetreten ist, für die auch Donald Trump steht. Auf der Bühne haben dann erstmal einige bekannte Influencer und Follower aus der jungen konservativen Bubble gesprochen, wie der Podcaster Benny Johnson, der seine Rede dazu genutzt hat, um für konservative Werte zu werben.
Get married. Have a million kids and live out your American dream. And by doing that, we can create millions and millions and millions of Charlie Kirks and we can save our land.
In den Reden der jüngeren Menschen wurde aber auch sehr kämpferisch gesprochen, wie vom ultrarechten Aktivisten Jack Posobiec.
Are you ready to continue the mission? Are you ready to fight back? And are you ready to put on the full armor of God and face the evil in high places and the spiritual warfare before us?
Und dann waren die ganz großen Namen dran, Vizepräsident J.D. Vance, US-Präsident Donald Trump. Demokratische PolitikerInnen haben nicht gesprochen. Im Publikum haben auch noch einige Prominente gesessen, zum Beispiel Tesla-Chef Elon Musk.
Was ist denn jetzt davon hängen geblieben? Du hast ja die gesamte Veranstaltung angeschaut.
Man hat einfach nochmal gesehen, was für einen Impact Charlie Kirk gerade auf viele junge Menschen in den USA hatte. Rund um seinen Tod und die Trauerfeier gab es viele emotionale Aufnahmen seiner Anhängerinnen.
It was powerful. You could feel so much love and so much want for this country to just get better and grow and this love for the Lord and just a change. Like, we just need a change.
Kirk war für viele Menschen eine inspirierende Stimme, wie sich nach seinem Tod auch jetzt nochmal sehr deutlich gezeigt hat.
He was just such a good messenger and all the things that he just believed in and would like preach and just such a good person.
Charlie meant God, family, political rest, the right thing, and he believed in marriage and he just believed in happiness and holiness and the right thing.
Und von der Trauerfeier bleibt jetzt zusammen mit dem Feuerwerk zu Beginn, mit dem Spielen der Nationalhymne, eher so der Eindruck eines Wahlkampfes, einer Mobilisierung der konservativen Anhänger gegen den in den Reden so häufig zitierten Feind zurück. Diesen sehen Sie ja in den Zitat radikalen Linken im Land. Und mit der schieren Größe dieser Feier und mit den Worten, die dort für Charlie Kirk gefunden wurden, wird der Eindruck verfestigt, dass man Kirk zu einem Märtyrer machen will.
Es gab ja nach dem Attentat auch Stimmen, die zumindest das, was Charlie Kirk zu Lebzeiten gemacht hat, kritisiert haben, also seine teils rechtsextremen Aussagen. Wie präsent sind denn diese Stimmen jetzt gerade noch, auch nach der Trauerfeier?
Also prominente kritische Stimmen gab es dazu nicht so viele. In sozialen Medien haben Leute aber schon noch Kritik geübt, etwa an der Verteilung der Redezeit. Kirks Pastor hätte demnach nur wenige Minuten gehabt. Politiker wie Vance und Trump hatten dagegen deutlich mehr. Dadurch sei der Eindruck einer Wahlkampfveranstaltung entstanden. Ein anderer Account hat die Unverhältnismäßigkeit kritisiert. Also die dutzenden Schießereien in Schulen hätten weniger Aufmerksamkeit bekommen als der Tod eines, Zitat, rassistischen, homophoben, transphoben Magerchristen.
Aber ist das, was wir da gerade gehört haben, ein Abbild der gesamten USA? Wie gespalten sind die Vereinigten Staaten nach dem Attentat auf Kirk wirklich? Er kann es einschätzen.
Mein Name ist Thomas Zimmer, ich bin Historiker. Jetzt arbeite ich als freier Historiker und Autor wieder in Deutschland. Davor war ich lange in den USA, habe da an der Georgetown-Universität in Washington Geschichte gelehrt. Und ich beschäftige mich jetzt eben immer mehr mit Trump und dem Trumpismus und wo der eigentlich herkommt und wo der vielleicht die USA hinführt.
Thomas hat die Trauerfeier für Charlie Kirk also verfolgt und hat einen professionellen Blick drauf. Thomas, wie hast du die Feier wahrgenommen?
Das ist schon ein ganz schön bizarres Spektakel eigentlich, ne? Inklusive großem Feuerwerk für Trump, nur ein paar Sekunden nachdem die trauernde Witwe von Charlie Kirk die Bühne verlassen hat. Und ich fand ganz bezeichnend, was Trump gesagt hat. Der hat ja gesagt, also ich umschreibe jetzt natürlich, ne, ich übersetze, also Charlie Kirk hat seine Gegner nicht gehasst, er wollte ihnen vergeben, aber da lag er falsch, ich hasse meine Gegner, hatte Donald Trump gesagt. Also das beginnt eigentlich mit dieser Verklärung von Charlie Kirk zu einer Figur, die irgendwie für Verständigung und Ausgleich gestanden hätte, was schon mal gar nicht stimmt. Also das war ja ein rechter Scharfmacher, der eigentlich Tag ein, Tag aus seinem Publikum gepredigt hat, dass es sich fürchten müsse vor einer linken Verschwörung, der es darum gehe, das Land zu zerstören. Aber jetzt könnte man sagen, na gut, ist doch egal, dann benutzen die vielleicht dieses Zerrbild vom versöhnenden Charlie Kirk, um Versöhnung zu erwirken. Aber dann ist plötzlich das Gegenteil der Fall. Also dann wird im Namen dieses vermeintlich auf Versöhnung bestehenden Charlie Kirk wird dann eben wieder Aggression gepredigt. Also Trump, ne, ich hasse meine Gegner, der Verteidigungsminister Pete Hegseth hat gesagt, wir sind im Krieg mit unseren Feinden. Und dann kommt der stellvertretende Stabschef Stephen Miller im Weißen Haus und hält irgendwie eine Rede von der Überlegenheit des Westens und dem Kampf um den Fortbestand der westlichen Zivilisation. Also das ist alles, da ist so viel, oben ist unten, schwarz ist weiß, alles ist völlig verdreht und pervertiert und am Ende kommt eben leider raus, diese Entschlossenheit der Trumpisten, diesen Mord an Charlie Kirk zu nutzen als Vorwand und als Anlass, um die Lage weiter zu eskalieren.
Wir wollen ja auf die Spaltung der USA schauen und fragen uns eben, ob das, was seit dem Tod von Kirk passiert ist, die weiter vorantreibt. Vielleicht gucken wir erstmal zurück, wie gespalten war die USA denn schon vor dem Attentat?
In ganz langen Bahnen gesprochen, muss man sagen, dieses Land war in einer Kernfrage immer gespalten, nämlich in der Frage, soll dieses Amerika, sollen diese USA eigentlich so eine egalitäre Demokratie sein, in der alle Menschen gleich sind? Also so steht das ja in der Unabhängigkeitserklärung drin. Ne? So, das war so ein Entwurf für Amerika. Aber es gab eben auch immer den anderen Entwurf, der hieß, nein, Pustekuchen von wegen egalitäre Demokratie. Das ist hier ein Land von und für weiße Christen, in dem bestimmte Menschen, bestimmte Gruppen das Recht haben, oben zu sein. Und alle anderen müssen sich gefälligst anpassen. Und da bestand nie Konsens in dieser Sprache. Und ich würde sagen, was jetzt neu ist oder eine jüngere Entwicklung ist, dass die Frontlinien in dieser Auseinandersetzung, also darum, was die USA eigentlich sein sollen, ja, die decken sich jetzt ganz genau mit den Frontlinien im Kampf zwischen den beiden großen Parteien. Und leider, leider, diese Gräben, die werden immer tiefer. Und jetzt ist halt der Punkt erreicht, das muss man, glaube ich, leider so sagen, wo man nur noch ganz schwer sehen kann, wie eigentlich diese Auseinandersetzung noch so in den Bahnen einer demokratischen politischen Auseinandersetzung ausgefochten werden kann. Denn mindestens eine Seite hat sich davon völlig verabschiedet und die Trumpisten sind eben fest davon überzeugt, von wegen demokratischer Politik, das funktioniert alles nicht mehr. Wir müssen eskalieren und wir müssen auch gewaltsam zuspitzen.
Wir sprechen ja in Deutschland oft von lauten radikalen Rändern und einer sogenannten schweigenden Mitte. Kann man von sowas in den USA eigentlich auch noch ausgehen, dass es viele Menschen gibt, die sich jetzt gerade in so einem Fall nicht äußern und eigentlich eher so moderate Positionen haben?
Die große Mehrheit der amerikanischen Bevölkerung lehnt politische Gewalt weiterhin eindeutig ab. Es ist nur auch so, dass die Akzeptanz für politische Gewalt steigt. Die steigt im gesamten politischen Spektrum, also rechts wie links, wobei sie rechts sehr viel stärker steigt als links. Das können wir schon seit Jahren beobachten. Also sowohl die Zahl der politischen Gewalttaten steigt sehr stark, als auch die Akzeptanz politischer Gewalt in der Bevölkerung steigt sehr stark. Insofern diese Mitte, ich weiß nicht, ob man Mitte nennen sollte, aber sagen wir mal, der Teil der Bevölkerung, der jedenfalls nicht einverstanden ist damit, dass dieser Konflikt jetzt die Bahnen der demokratischen Auseinandersetzung verlässt und immer gewaltsamer wird. Ne? Der Teil der Bevölkerung wird leider kleiner, das muss man leider sagen.
Ja, und auch leiser, oder? Weil ich meine, du hast ja eben gerade schon erwähnt, dass die Witwe sozusagen mehr oder weniger als Einzige gestern bei dieser Trauerfeier irgendwie so auch so versöhnliche Worte gefunden hat. Und die meisten Redner haben das eher genutzt, um eigentlich auszuholen.
Ja, also das wäre mir ganz wichtig. So sieht es auf der amerikanischen Rechten aus. Ne? Das ist eben leider so, dass die politischen Anführer der amerikanischen Rechten, also die politischen Entscheidungsträger in der Republikanischen Partei, die wichtigsten rechten Intellektuellen oder so, die haben sich versammelt hinter dieser Idee, ne, wir müssen diesen Konflikt eskalieren, sonst können wir den nämlich nicht gewinnen. Aber man muss nochmal betonen, also die gesamte demokratische Partei hat anders reagiert. Die haben alle gesagt, nee, um Gottes Willen, politische Gewalt lehnen wir ab. Das war ganz furchtbar, das wollen wir nicht. Und auch die Meinungsführer in Anführungszeichen auf der Mitte oder der liberalen Mitte oder wie immer man nennen will, also in der New York Times oder so, ja, die haben ja alle unisono gesagt, ganz furchtbar, politische Gewalt, wir müssen das irgendwie wieder einhegen und zurückdrehen und die Temperatur runterdrehen und so. Also die Reaktionen auf diesen Mord an Charlie Kirk waren sehr, sehr unterschiedlich im rechten, im weitesten Sinne jetzt Lager, versus im linken Lager.
Thomas, lass uns mal gucken, was das so für das Leben der Amerikanerinnen und Amerikaner bedeutet. Also wie erfolgreich ist jetzt das, was Rechte um Trump daraus machen?
Das ist sehr unbeliebt, was die jetzt versuchen. Also vor allem dieser aggressive Angriff auf die Meinungsfreiheit, der sich jetzt da entfaltet hat in den letzten knapp 2 Wochen seit dem Mord an Charlie Kirk, der ist sehr unbeliebt in der Bevölkerung. Andererseits sitzen die ja an den Hebeln der Macht. Ne? Also die haben das Weiße Haus, die halten beide Häuser im Kongress, sie haben die Mehrheit am Supreme Court und die meinen das unbedingt ernst mit diesem Angriff auf die Meinungsfreiheit. Meinungsfreiheit ist eben kein Gut, das die Trumpisten irgendwie in irgendeiner Weise achten oder verteidigen wollen, sondern im Gegenteil, die sind davon überzeugt, dass jetzt der Zeitpunkt gekommen sei, diese vermeintliche linke Meinungsdiktatur, von der die immer reden, irgendwie zu brechen. Die werden das jedenfalls versuchen und jetzt muss man gucken, ob sich aus der Gesellschaft heraus genug Widerstand bildet, das aufzuhalten.
Ja, ich habe eine interessante Umfrage gesehen, nach der aktuell 75% der US-Amerikaner mit dem Kurs ihres Landes unzufrieden sind. Und diese Zahl, die soll vor allem gestiegen sein, weil Republikaner nicht mehr zufrieden sind. Was sagt uns das denn dann?
Ja, was macht man daraus, dass jetzt in der Tat da die Stimmung unter republikanischen Wählerinnen und Wählern sehr stark gesunken ist? Das ist zunächst mal so und vielleicht entwickelt sich da Druck von unten auch auf die republikanische Partei. Mein Einwand dagegen oder meine Befürchtung ist nur, dass sich das bislang nie auch auf Donald Trump erstreckt hat. Die sind dem wirklich persönlich loyal verbunden. Nicht der republikanischen Partei, sondern Donald Trump persönlich. Und das hat sich bisher einfach nicht lösen lassen.
Sieht man auch ein bisschen daran, dass viele junge Menschen bei Turning Point USA jetzt plötzlich mitmachen wollen. Die Organisation, die Charlie Kirk gegründet hat, die hat seit seinem Tod 65.000 neue Anfragen bekommen. Also werden hier Menschen auch gerade politisch, die es vielleicht vorher nicht waren?
Ja, das haben die geschafft und das ist erstmal überhaupt nicht verwunderlich, dass, wo das jetzt so viel Aufmerksamkeit bekommen hat, dass da sehr viele junge Menschen gibt, die sich selber irgendwie als ja vielleicht konservativ verstehen oder so, dass die da jetzt sich hinkanalisieren. Turning Point USA ist leider, also das dürfen wir uns nicht so vorstellen wie irgendwie so die Jugendorganisation der CDU oder so, ne, sondern das ist schon eine ziemlich rechte, harte rechte Organisation, die versuchen am Campus Jagd auf vermeintliche Linke zu machen. Insofern ist das jetzt keine erfreuliche Entwicklung, dass die so Zulauf erhalten.
This is our turning point, stand gestern auf vielen Plakaten. Also das hier ist unser Wendepunkt. Wie siehst du das? Ist das jetzt ein Wendepunkt?
Man muss da echt vorsichtig sein. Also vielleicht die meisten, die uns zuhören, werden sich noch erinnern, dass vor ein bisschen mehr als einem Jahr, im Juli 2024, Donald Trump angeschossen wurde bei einem Wahlkampfauftritt in Pennsylvania. Und damals war auch so die erste Reaktion, eigentlich alle haben so gesagt, oh, das ändert jetzt alles. Ne? Also so ein Attentatsversuch auf Donald Trump, das ändert alles. Und daraus ist dann nicht so viel geworden. Also da irgendwie eine Woche später haben schon wieder alle über was anderes geredet. Da ist dann irgendwie Joe Biden aus dem Wahlkampf ausgestiegen und so. Ne? Und okay, also manchmal hat man im Moment den Eindruck, das verändert jetzt alles. Und dann stellt sich vielleicht so ein bisschen später raus, nee, das war jetzt gar nicht so ein Einschnitt. Das wäre eine mögliche Variante, wie das jetzt weitergeht. Die andere Variante ist aber, dass man sich klar machen muss, in welchem Kontext das passiert, nämlich in dem Kontext, in dem jetzt dieser Konflikt schon echt ganz schön eskaliert worden ist in den letzten Monaten. Also im Juni haben ja die Trumpisten angefangen, eben Truppen einzusetzen im Innern. Ne? Erst in Los Angeles, dann in Washington D.C., als nächstes jetzt in Memphis und dann soll es nach Chicago gehen und so. Und die sind intern, das wissen wir, einfach fest entschlossen, diesen Konflikt zu eskalieren, weil die glauben, dass sie so die gesellschaftlichen Widerstände, auch die politischen Widerstände sonst nicht brechen können. Also nur auf dem Wege sozusagen der Eskalation brechen können, nicht auf dem Wege der normalen, in Anführungszeichen, demokratischen Auseinandersetzung. Und ich fürchte, dass da ganz schön viele Leute gibt jetzt in Machtpositionen, auch in der amerikanischen Regierung, die wirklich fest entschlossen sind, diesen Mord als ja, Turning Point in Richtung einer weiteren autoritären Verschärfung zu nutzen.
Das war Unboxing News für heute. Ich bin Ilka Knigge. Mit an dieser Folge gearbeitet haben Thomas Otto, Justus Wolters und Norman Wollmacher. Und jetzt, bis morgen.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.